Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, gehört zu den umstrittensten in der weltweiten Christenheit, ist auch total umstritten in Deutschland unter den verschiedenen Kirchen und den verschiedenen christlichen Strömungen, die es gibt, auch innerhalb der evangelikalen Bewegung und bei den Postevangelikalen wird es rauf und runter diskutiert, schon seit längerer Zeit. Und ich vermute, es wird auch so schnell nicht weggehen. Es ist das Thema Homosexualität. Und ich kann natürlich in diesem einen Vortrag nicht das ganze Thema behandeln. Ich möchte auf eine spezielle Frage eingehen, auf einen bestimmten Aspekt, und der lautet: Das Konzept der homosexuellen Orientierung in der Antike und im Neuen Testament. Untertitel: Beantwortet die biblische Sexualethik eigentlich unsere heutigen Fragen? Und ich beginne einmal mit den drei besonders umstrittenen Aussagen des Neuen Testaments zu diesem Thema, die rauf und runter immer wieder exegetisiert und hermeneutisch eingeordnet und interpretiert werden. 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11. Männer, die mit Männern schlafen, gehören nicht zu den Gerechten. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Männer, die mit Männern schlafen und weiche, das heißt passive Homosexuelle, gehören zu den Ungerechten. Und dritter und längster Text im Römerbrief, Kapitel 1, Abvers 24. Darum hat Gott sie durch die Begierden ihrer Herzen der Unreinheit ausgeliefert, sodass ihre Leiber von ihnen selbst entehrt wurden. Denn die Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr durch den widernatürlichen ersetzt. Genauso haben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit den Frauen aufgegeben und sind in ihrem sexuellen Verlangen zueinander entbrannt. Männer vollzogen mit Männern unanständige Handlungen und empfingen den verdienten Lohn für ihre Verirrungen an sich selbst. Jedes Mal, wenn man diese Texte wieder liest oder analysiert oder sich damit beschäftigt, merkt man, das ist richtig starker Tobak und das ist nicht leicht zu handeln. Ich möchte jetzt zu diesen drei Texten und dem gesamten Thema nur ein bestimmtes Argument herausgreifen, ein sexualethisches Argument, das in der Debatte immer wieder eine Rolle spielt. Und das hat zu tun mit dem Konzept der sexuellen Orientierung, speziell der homosexuellen Orientierung. Und das beginnt entweder so: Die Antike kannte das Konzept der sexuellen Orientierung nicht. Oder es beginnt so: Paulus kannte das Konzept der sexuellen Orientierung nicht. Und deswegen war aus der Sicht des Apostels Paulus jeder Mensch heterosexuell veranlagt. Und das, was er zum Thema zu sagen hat, geht so ein bisschen an dem vorbei, was wir heute sagen würden auf unserem Kenntnisstand, der weit jenseits dessen ist, was die Menschen in der Antike wussten, was Paulus wusste. Die Folgerung, die man dann daraus zieht, lautet also: Aus heutiger Sicht sind die neutestamentlichen Aussagen über gleichgeschlechtliches Verhalten nicht mehr haltbar. Vielmehr hat Gott, so schreibt es Marlies Gielen, in seiner Schöpfung einer homosexuellen Grundveranlagung von Menschen Raum gegeben. Homosexuelles Verhalten von homosexuell orientierten Menschen entspricht demnach durchaus dem Willen Gottes. Das ist also die These, die seit spätestens den 70er Jahren bis heute in das Jahr 2020, 2021 immer wieder in den Publikationen zum Thema auftaucht. Bevor ich da jetzt drauf eingehe und das ein wenig analysiere und untersuche, zitiere ich eine geläufige Definition: Was verstehen wir überhaupt heutzutage unter einer sexuellen Orientierung? Ich berufe mich da auf Goethe und Kohn, sexuelle Orientierung in Psychotherapie und Beratung. Da liest man: Sexuelle Orientierung meint die Ausrichtung der sexuellen und emotionalen Bedürfnisse eines Menschen auf andere Menschen des gleichen oder des anderen Geschlechts oder auf beide Geschlechter. Dabei werden die gegengeschlechtliche Orientierung als heterosexuell, die gleichgeschlechtliche als homosexuell und die auf beide Geschlechter bezogene Orientierung als bisexuell bezeichnet. Das müsste man eigentlich gar nicht mehr so zitieren, denn jeder weiß das, jeder hat es schon mal gehört, aber zur Sicherheit nochmal das Fachbuch dazu, darüber reden wir. In dieser Argumentation, auf die ich eben verwiesen habe, ist es dann so, dass noch ein oder zwei Zusatzannahmen getroffen werden. Und zwar zunächst, eine sexuelle Orientierung ist nicht frei wählbar. Man findet es bei sich vor. Man kann sich nicht einfach entscheiden, ich möchte gerne so oder so sein, sondern das ist einem vorgegeben. Und die zweite Voraussetzung in diesem Argument, das ich eben angeführt habe, lautet, eine sexuelle Orientierung ist auch nicht veränderbar. Mit dieser Definition, mit diesem Verständnis von sexueller Orientierung, gehe ich jetzt weiter und meine Fragestellung lautet folgendermaßen. Kannten die Menschen der Antike und kannte der Apostel Paulus den Gedanken, dass es homosexuelle oder allgemein sexuelle Orientierungen gibt und dass diese nicht frei wählbar sind? Wusste der Apostel Paulus das? Konnte er das wissen? Oder ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das gewusst hat? Und damit jeder weiß, was ihn erwartet und ob er das wirklich sich bis zum Ende jetzt anschauen will, ein kurzer Überblick über die Gliederung meines Vortrags. Ich beginne mit einem Forschungsüberblick. Das muss immer so sein in der Wissenschaft, sonst geht das nicht. Und dann werfe ich einen Blick auf sexuelle Orientierung in der antiken Philosophie, in der antiken Medizin, in der antiken Astrologie, in der antiken Unterhaltungsliteratur und schließlich im Neuen Testament mit einem Fragezeichen. Also kommt das Thema da überhaupt vor, beziehungsweise kann man das für das Neue Testament voraussetzen? Und zum Schluss ein Fazit und ein Ausblick. Was lässt sich jetzt aus diesem historischen Befund im Blick auf unsere modernen Fragestellungen folgern? Also erster Punkt, Forschungsüberblick. Und jetzt ist es so, wie ganz, ganz häufig, es gibt auch in der wissenschaftlichen Forschung nicht nur eine Meinung, sondern auch zu diesen Fragen zwei oder mehr Meinungen. Und hier sind es ganz deutlich zwei, die sich gegenüberstehen. Und die eine Meinung lautet, die Antike kannte das Konzept sexuelle Orientierung. Man wusste das, was wir heute wissen, im Wesentlichen auch. Und ich nenne mal einige repräsentative Vertreter dieser Meinung. Das erste Beispiel, das ich nennen möchte, kommt aus dem Reallexikon für Antike und Christentum. Übrigens mein Lieblingslexikon zur antiken Welt. Es ist so ergiebig, es ist so vollständig und super interessant und hat natürlich auch einen ganz langen, umfangreichen und tiefgründigen Artikel zum Thema Homosexualität. Er stammt von Karl Hoheisel und der hat formuliert: Die antike Literatur belegt einen schon in der hellenistischen Welt geläufigen Gedanken konstitutioneller, auf Veranlagung beruhender Homosexualität. Wir würden sagen, homosexueller Orientierung, Veranlagung, konstitutionell, Orientierung, das sind sehr verwandte Begriffe. Ein zweites Beispiel führt uns sofort in die englischsprachige Literatur. Es trägt den Titel Homosexuality in Greece and Rome, a Sourcebook of Basic Documents und ist eine hunderte von Seiten umfassende Sammlung der relevanten Texte aus der griechisch-römischen Antike, auch einiger jüdischer Texte. Sowas gibt es gar nicht in deutscher Sprache, das bräuchte man mal. Und der Herausgeber, der Herr Hubbard, hat in seiner Einleitung mal seine Ergebnisse im Blick auf unsere Frage folgendermaßen zusammengefasst. Eine genaue Untersuchung einer ganzen Reihe antiker Texte deutet darauf hin, dass einige Formen sexueller Vorlieben tatsächlich als ein Unterscheidungsmerkmal von Individuen angesehen wurden. Viele Texte betrachten solche Vorlieben sogar als angeborene Eigenschaften und damit als essentielle Aspekte menschlicher Identität. Einige antike Autoren reflektierten auch über den Ursprung unterschiedlicher sexueller Orientierungen. Und wir werden uns das gleich noch ansehen, wie das im Einzelnen aussieht. Und drittes Beispiel zu dieser Position, ein Titel auf Deutsch von Bernadette Broughton, Liebe zwischen Frauen, aber nur deswegen auf Deutsch, weil er aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt worden ist. Die Fachdiskussion zum Thema findet seit langem im Wesentlichen in englischer Sprache statt. Deswegen kriegt man das als Leser, der sich auf das Deutsche beschränkt, nicht immer alles mit. Sie kommt zu dem Ergebnis: Antike Texte belegen, dass die Vorstellung einer lebenslangen erotischen Orientierung in der römischen Welt durchaus vorhanden ist. Dies widerspricht der These, dass die Vorstellung einer lebenslangen erotischen Orientierung erst im 19. Jahrhundert entsteht. Also das sind die beiden Alternativen, die sich gegenüberstehen. Das gibt es schon seit der Antike oder das gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert und damit erst seit sehr kurzer Zeit. Das wäre alles wunderbar einfach, wenn es nur diese eine Meinung gäbe in der Forschung, aber leider ist das nicht so. Es gibt auch die genau entgegengesetzte, die lautet, die Antike kannte das Konzept sexueller Orientierung nicht. Und ich nenne auch hier wieder zwei englischsprachige Titel, die das ganz intensiv untersucht haben. Das eine ist das Buch Roman Homosexuality von Craig Williams. Die antiken Quellen enthalten keine Belege für eine weit verbreitete Neigung, Individuen eine Identität zuzuschreiben, die auf einer homosexuellen, heterosexuellen oder bisexuellen Orientierung beruhte. Man bemerkt hier diese kleine Vorsicht, keine weit verbreitete Meinung. Also er würde nicht sagen, es gab es gar nicht, aber es gab es nur so ganz selten. Und ein zweiter Vertreter dieser Position ist ein skandinavischer Autor namens Nissinen, Homo Eroticism in the Biblical World. Und er spricht dann auch über die Kategorien homosexuell, heterosexuell, bisexuell und schreibt, diese Kategorien einer sexuellen Orientierung stellen eine moderne Klassifizierung dar und finden sich nicht in den antiken Quellen. Was nun? Jetzt stehen sich hier also zwei Forschungspositionen gegenüber. Es gibt für beides renommierte Fachleute, die das so behaupten. Und es gibt, glaube ich, nur eine Möglichkeit, über diesen Punkt hinwegzukommen, indem man jetzt selber einmal in die Quellen hineinschaut und nachliest, was da steht. Und das ist ein bisschen anstrengend und mühsam, aber man kommt nicht weiter, wenn man das nicht selber tut. Und wer Lust hat, da jetzt noch mitzulesen, der kann das in den nächsten Minuten einmal tun. Und ich gebe eine kleine Warnung, das sind zum Teil medizinische und andere Texte, die sind schon sehr explizit. Wer sagt, das möchte ich nicht, der darf das gerne alles überspringen. Und ich gebe sowieso nur eine Kurzdarstellung und beginne mal mit der antiken Philosophie. Also schon die ganz Großen, Platon und Aristoteles, haben sich mit unserer Frage beschäftigt. Zunächst mal Platon. Der hat ein Werk mit dem Titel Gastmahl verfasst. Und darin hat er reflektiert über die Entstehung einer homosexuellen Orientierung. In diesem Gastmahl gibt es ein Gleichnis, das ist das Gleichnis des Aristophanes vom Kugelmenschen. Also man muss wissen, Platon lässt da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute auftreten, die im Zuge dieses Gastmahls ihr Verständnis von Liebe, von Eros darstellen. Einer von denen ist Aristophanes. Es ist gar nicht klar, dass das jetzt die Meinung von Platon ist, aber es ist eine von ihm dargestellte Meinung. Und das Gleichnis vom Kugelmenschen ist super interessant zu lesen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, das würde zu weit führen. Ich fasse das nur zusammen. Es beginnt alles damit, dass Platons Aristophanes erzählt, ganz am Anfang, als es mit den Menschen losging, gab es nur Kugelmenschen. Die setzten sich sozusagen aus zwei Menschen zusammen, wie wir sie heute kennen. Mit drei Geschlechtskombinationen. Also die hatten nicht nur zwei Gesichter, diese Kugelmenschen, die hatten auch vier Arme, vier Beine und zwei Geschlechtsorgane. Und zwar in der Kombination manche Kugelmenschen männlich-weiblich, manche männlich-männlich, manche weiblich-weiblich. Und nachdem die so eine Zeit verbracht hatten, gab es einen Aufstand gegen die Götter und dann hat der Göttervater Zeus reagiert und hat mit dem Schwert diese Kugelmenschen in der Mitte halbiert und in zwei Teile geschlagen. Und seitdem gibt es sozusagen halbierte Kugelmenschen. Das ist das, was wir heute vorfinden, wenn wir uns die Menschen anschauen. Die haben nur noch zwei Arme und zwei Beine und auch nur noch ein Gesicht und ein Geschlechtsorgan. Aber diese Kugelmenschen haben diese beiden Hälften des Kugelmenschen haben je nach ihrer Herkunft eine unterschiedliche sexuelle Orientierung. Platons Aristophanes sagt, es sind insgesamt drei. Die beiden Hälften der männlich-weiblichen Kugelmenschen sind heterosexuell. Die beiden Hälften der männlich-männlichen Kugelmenschen sind homosexuell. Heute sagt man schwul. Die beiden Hälften der weiblich-weiblichen Kugelmenschen sind auch homosexuell. Wir sagen lesbisch. Weil man sich das wirklich so plastisch wie möglich vorstellen muss, habe ich das mal aufgezeichnet. Hier ist also zunächst mal die erste Variante von Kugelmenschen, männlich-weiblich. Die werden dann geteilt, dann hat man eine männliche Hälfte, eine weibliche Hälfte. Und das sind die heterosexuellen Menschen, die haben also eine Orientierung bei Männern und Frauen, die auf das jeweils andere Geschlecht gerichtet ist. Dann gibt es aber auch Kugelmenschen, da waren zwei Männer miteinander in der Kugel verbunden und wenn die geteilt werden, dann stehen sich zwei Männer gegenüber, die haben eine homosexuelle Orientierung, die sind also schwul. Und drittens gibt es Kugelmenschen, die bestehen aus zwei Frauen und wenn die geteilt werden, dann haben wir zwei Frauen, die aufeinander hin orientiert bleiben. Und diese homosexuelle Orientierung ist dann die lesbische. Noch zwei kurze Bemerkungen, bevor wir Platon und sein Symposion schon wieder verlassen. Er hat auch noch etwas darüber zu vermelden, was dieser Aristophanes gesagt hat über das Thema, wie langwierig, wie stabil diese Beziehungen sind. Und da heißt es dann, wenn einer nun genau auf seine andere Hälfte trifft, der Knabenliebhaber wie auch jeder andere, dann werden sie auf wunderbare Weise durch ein Gefühl von Freundschaft, Vertrautheit und Liebesverlangen überwältigt und sind sozusagen nicht bereit, sich auch nur für einen kleinen Augenblick voneinander zu trennen. Und diejenigen, die ihr ganzes Leben miteinander verbringen und so weiter. Also Platon sagt, das Ideal ist eigentlich, dass wenn solche homosexuellen Orientierungen vorliegen, die Menschen, wenn sie sich gefunden haben, dann dauerhaft und bis zu ihrem Tod beisammen bleiben und auch, wir würden heute sagen, Verantwortung füreinander übernehmen und ihr Leben miteinander verbringen. Und noch ein kurzer Satz, der Grund dafür ist, dass dies unsere ursprüngliche Natur war und wir ein Ganzes waren. Also wenn man jetzt den Aristophanes des Platon fragt, was ist der ideale Urzustand des Menschen, auf den man immer wieder alles zurückführen kann, dann würde er sagen, ja, diese drei Optionen. Und wenn das in irgendeiner Weise gewahrt bleibt, dann lebt der Mensch richtig, dann ist alles in bester Ordnung. Ich stelle dem ganz kurz die große Alternativerzählung der Antike gegenüber. Hier ist von Albrecht Dürer zu sehen, dass die Abbildung von Adam und Eva in seiner sehr kunstvollen Darstellung. Und sie geht natürlich zurück auf Genesis 1 und 2, die ersten beiden Kapitel der Heiligen Schrift. Und da finden wir in der ersten Schöpfungserzählung folgenden Satz. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und so weiter. Und in der zweiten Schöpfungserzählung, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und sie werden zu einem Fleisch werden. Ich glaube, man kann mit einigem Recht sagen, das sind die beiden großen alternativen Narrative der Antike, über die Frage der Sexualität und ihres Ursprungs. Auf der einen Seite Platons Symposion, der Kugelmensch des Aristophanes, auf der anderen Seite die jüdischen Heiligen Schriften mit ihrer Erzählung, dass Gott am Anfang Mann und Frau geschaffen hat, ausschließlich in der heterosexuellen Orientierung aufeinander. Das muss man erstmal wahrnehmen, dass es diese beiden Erzählungen in der Antike gab. Das waren sozusagen zwei konkurrierende Modelle, denen sich die Leute auch dann jeweils angeschlossen haben. Wenn ich das mal im Wesentlichen auf den Unterschied reduziere, dann würde ich sagen, in der Heiligen Schrift der Juden, in unserem Alten Testament aus christlicher Sicht gesprochen, da waren ursprünglich alle Menschen heterosexuell, Bei Aristophanes waren die Menschen von Anfang an heterosexuell und homosexuell. Und nach jüdisch-biblischer Sicht ist eine homosexuelle Orientierung eine Schöpfungsstörung. Und nach der Erzählung von Aristophanes entspricht eine homosexuelle Orientierung dem idealen Urzustand der Menschheit. Also es sind echte Alternativen. Ich glaube nicht, dass man das einfach ineinander schieben kann und sagen, die meinten doch letztlich alle das Gleiche, sondern da gehen schon die Meinungen sehr stark in der vorchristlichen Zeit auseinander. Ich komme zu Aristoteles, der eine weitere wichtige Unterscheidung einführt. Und zwar würden wir sagen, er unterscheidet zwischen angeborener und erworbener Homosexualität. Er hat sich nämlich zu dem Thema geäußert in seiner Nikomachischen Ethik. Nicht so sehr ausführlich, aber ziemlich prägnant. Und es klingt so: Die krankhaften Zustände ergeben sich entweder von Natur oder durch Gewöhnung. Jetzt klingt das für unsere Ohren schon total anstößig, dass Aristoteles sagt, krankhafte Zustände, aber er sagt es nun mal und wir nehmen das einfach mal wahr. Auch die Liebe zu Männern entsteht bei den einen von Natur, bei den anderen aus Gewohnheit. Und jetzt erklärt er noch ein bisschen, was er mit Gewohnheit meint. Wie bei denen, die schon als Kinder missbraucht worden sind. Also bei manchen Menschen ist es sozusagen angeboren, dass sie diese Orientierung haben, und andere sind mit einer solchen Orientierung in Berührung gekommen und haben das bei sich dann irgendwann festgestellt, weil sie als Kinder missbraucht worden sind. Krasse Aussage, aber Aristoteles war der Überzeugung, dass das eine gute, vielleicht sogar die beste Erklärung ist. Eine weitere philosophische Schrift von Pseudo-Aristoteles, da finden wir dieselbe Unterscheidung. Und die Fachleute, die Aristoteles-Experten sagen, das ist jetzt nicht Aristoteles selber, der diesen Text verfasst hat. Das war seine Schule, die haben das im 3. Jahrhundert irgendwann aufgeschrieben, also etwas nach dem Leben von Aristoteles, die Peripatetiker. Und das ist jetzt schon sehr detailliert. Und ich würde sagen, das, was sie über die angeborene Orientierung sagen, das kann man im einen Teil auf eine anatomische Erklärung zurückführen. Da heißt es also, warum haben einige am Geschlechtsverkehr Freude, und zwar die einen von ihnen, indem sie dabei den aktiven Teil spielen, die anderen aber, indem sie dies nicht tun, sondern passiv sind. Also aktiv-passiv ist eine ganz wesentliche Unterscheidung in der antiken Literatur zu diesem Thema. Doch wohl, weil es für einen jeden Überschuss einen Körperteil gibt, in den er naturgemäß abgeschieden wird, wie zum Beispiel Urin in die Blase, die ihrer Feuchtigkeit beraubte Nahrung in den Magen, die Träne in die Augen, Rotz in die Nasenhöhlen, Blut in die Adern. Ebenso geht also auch bei diesen der Samen in die Hoden und das Schamglied. Bei denen sich nun die Kanäle nicht naturgemäß verhalten, fließt eine derartige Flüssigkeit in das Gesäß zusammen, sodass, wenn die Begierde eintritt, der Teil nach Reibung begehrt, in dem der Same sich gesammelt hat. Und diejenigen, bei denen die Ausscheidung durch das Gesäß geht, begehren, der passive Teil zu sein. Bei denen sie aber durch beides geht, die begehren sowohl der aktive als auch der passive Teil beim Geschlechtsakt zu sein. Durch welche Seite aber mehr geht, dort begehren sie mehr. Also wie können jetzt antike Philosophen sich mit solchen medizinischen Fragen beschäftigen? Das war eben schon sehr weit verstanden, was in der Antike ein Philosoph alles tat. Und es ist zum Teil also nicht einfach nur Medizinethik oder so, sondern richtig medizinische Fragen. Wir würden sofort sagen, wenn wir das lesen, das ist aber nicht unser modernes Verständnis von sexueller Orientierung. Natürlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein moderner Wissenschaftler das so sagen würde. Was man aber schon festhalten kann, ist, glaube ich, dass auch die Schüler des Aristoteles das Prinzip kannten, dass eine sexuelle Orientierung nicht frei gewählt wird, sondern dass sie angeboren ist und dass man sie einfach schon mit auf die Welt bringt, wenn man geboren wird. Also sie kennen diese Orientierung, sie haben eine Erklärung dafür und die Erklärung ist ein bisschen eigenartig in unseren Augen, aber auf jeden Fall ist es etwas, was der Mensch sich nicht frei wählt. Und dann haben die noch weiter nachgedacht und haben gesagt, man kann das wahrscheinlich nicht nur anatomisch erklären, sondern es gibt sozusagen auch eine psychologische Erklärung, die man in Betracht ziehen muss, und die geht so. Bei einigen aber tritt dieses Verhalten auch aufgrund einer Gewohnheit ein. Denn was die Menschen zu tun pflegen, darin gewinnen sie Freude. Und so auch, wenn Samen auf diese Weise herauszusenden. Infolgedessen begehren sie das zu tun, wobei so etwas, nämlich Freude, entsteht, und mehr wird ihnen die Gewohnheit zur zweiten Natur. Die häufige Wiederholung jedoch und die Gewohnheit hat auf sie dieselbe Wirkung wie bei anderen die Natur. Also zwei Erklärungen, entweder die Natur oder die Gewohnheit. Aber auch bei der Gewohnheit gehen die Peripatetiker wohl davon aus, das ist dann nicht einfach wieder veränderbar. Man kann nicht hin und her switchen zwischen verschiedenen Orientierungen, sondern das wird in einem Menschen dann auch stabil und bleibt so. Sexuelle Orientierung in der antiken Medizin. Also die Philosophen haben schon manches gesagt zu medizinischen Fragen. Mediziner haben sich auch dazu geäußert. Ich nenne hier mal Parmenides, schon Jahrhunderte vor dem Neuen Testament. Dann Soranos, ein griechischer Arzt, ein Zeitgenosse des Apostels Paulus, und Caelius Aurelianus, ein lateinisch schreibender Arzt, mehrere Jahrhunderte später, der das Werk des Soranos ins Lateinische übersetzt hat. Und dieser Parmenides, von dem wird berichtet, dass er auch schon über angeborene Homosexualität reflektiert hat. Und es heißt, Parmenides sagt in den Büchern, die er über die Natur verfasst hat, dass weichliche oder passive Homosexuelle bisweilen durch einen Zufall bei der Empfängnis gezeugt werden. Er meint nämlich, dass die Samen außer den Stoffen auch Kräfte besitzen, die, wenn sie sich so vermischen, dass sie in demselben Körper eine einheitliche Kraft bilden, eine dessen Geschlecht entsprechende Neigung erzeugen. Wenn jedoch bei der Vermischung des körperlichen Samens die Kräfte getrennt bleiben, so kommt es bei den entstandenen Wesen zum Begehren nach beiden Arten der Liebe. Also dieser Parmenides, der vertritt eine sogenannte Zwei-Samen-Lehre. Der weibliche Samen der Mutter, der männliche Samen des Vaters kommen zusammen und vermischen sich dann. Und je nachdem, was bei der Vermischung passiert, kommen dann unterschiedliche sexuelle Orientierungen zustande. Hier ist auffällig, dass dieser Parmenides und dann auch Soranos und Caelius Aurelianus sich ganz besonders für die passive Rolle in der homosexuellen Sexualität interessieren. Es ist bei ihnen auffällig, dass ihnen das wohl relativ normal vorkommt, wenn ein homosexueller Mann die aktive Rolle wahrnimmt. Wenn aber ein Mann in eine passive Rolle gedrängt wird oder freiwillig sie übernimmt, dann empfinden sie das als auffällig und als besonders erklärungsbedürftig. Noch ein zweites medizinisches Beispiel, da ist nur von vielen Schulhäuptern die Rede. Und wir stoßen auf den Gedanken, dass eine sexuelle Orientierung sogar vererbt werden kann. Viele Schulhäupter sagen außerdem, dass es sich um eine angeborene Krankheit handelt und dass sie deswegen mit dem Samen auf die Nachkommen übergeht. Ich würde wieder sagen, das kommt uns heute eigenartig vor. Wir würden das wahrscheinlich so auf unserem Kenntnisstand nicht erklären. Die haben das so erklärt. Aber dass sie mit einer angeborenen Krankheit rechnen, also mit einer angeborenen Orientierung, um es neutral auszudrücken, das ist wieder eine auffällige Übereinstimmung. Es ist das menschliche Geschlecht, das die einmal angenommenen Laster derart festhält, dass es durch keine Wiederherstellung davon rein werden kann und einer Erneuerung keinen Raum lässt. Also, diese vielen medizinischen Schulhäupter vertreten die Meinung, dass eine sexuelle Orientierung irreversibel ist. Man kann sie nicht ändern. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte nicht mehr so sein. Und ich glaube, da sind sie dann wieder auf der Linie von dem, was viele heute auch sagen würden. Man kann das nicht einfach ändern, so wie man das vielleicht gerne hätte, sondern das ist ein stabiles Phänomen. Aber auch da gibt es natürlich inzwischen schon ganz verschiedene Meinungen in der Wissenschaft. Damit komme ich zu einem weiteren Bereich, und der ist vielleicht auf den ersten Blick überraschend. Das ist die antike Astrologie. Also, das hat mit der Überzeugung zu tun, dass die Sterne, die Himmelskörper, über unser Leben bestimmen, und zwar die Sternkonstellation am Tag unserer Geburt etwas darüber sagt, wie unser Leben verläuft. Das ist eine ganz uralte Lehre, die im Hellenismus, also in der Zeit des Neuen Testaments, eine echte Blüte erlebt hat, in Rom verbreitet war. Zunächst hat man die Schicksale von ganzen Ländern daraus abgeleitet und dann auch von Einzelpersonen und immer sich daran orientiert, was ist da am Himmel los und dann gefragt, was lässt sich ableiten für die Lebensdauer eines Menschen, welchen Beruf wird er wohl ergreifen, wann wird er sterben und auch was für eine Sexualität wird der mal leben. Wie wird der als sexuelles Wesen sein? Ich habe hier einige Namen aufgelistet, 6, 7, 8 an der Zahl. Das sind alles antike Astrologen, die sich zu diesen Fragen geäußert haben und in dem Zusammenhang auch zur sexuellen Orientierung. Wir gehen die nicht alle durch, das wäre viel zu viel. Ich greife einfach nur zwei Beispiele heraus. Und zwar zunächst einmal Dorotheos von Sidon, weil das ein Zeitgenosse unserer neutestamentlichen Autoren ist. Und ein ganz kurzer Abschnitt aus einem ganz langen astrologischen Gedicht. Wenn Venus im Haus von Merkur steht und Merkur an einer schlechten Stelle, dann wird der Native, also der Mensch, der dann geboren wird in dem Moment, keine Frauen lieben, sondern sein Verlangen wird auf Knaben gerichtet sein. Wenn man Mars im Haus von Merkur und Merkur im Haus von Mars findet, dann wird er Männer begehren, also nicht Knaben, sondern erwachsene Männer. Dann Und jetzt lasse ich mal das ganze Astrologische weg. Wenn das und das ist, dann, wenn der Native weiblich ist, zeigt dies an, dass sie eine Lesbe sein wird, die Frauen begehrt. Und wenn das am Himmel so und so ist, dann wird der Native verweiblicht sein und wird einer von denen sein, mit denen man das tut, was man mit Frauen tut. Also die passive Rolle einnehmen. Hier ist jetzt auffällig, manche antike Autoren haben sich nur für die passive Rolle interessiert und gefragt, wie kommt es denn dazu? Die Astrologen haben auch gefragt, wie kommt es zur aktiven und zu allen möglichen anderen Phänomenen. Und es war bei ihnen auch klar, das ist eine lebenslange Festlegung. Die Sterne haben das sozusagen festgelegt oder die zeigen an, dass das festgelegt ist und das kann man nicht verändern. Zweites und letztes Beispiel von diesen vielen Astrologen Julius Firmicius Maternus, da sind wir dann schon im 4. Jahrhundert, der hat ein ganz, ganz dickes Werk dazu geschrieben, aus vielen Büchern, insgesamt 8 Büchern. Und ich zitiere mal einen Abschnitt aus Buch 7. Wenn der Grad des Lospunkts der Gattin in ein Haus des Merkur fällt und Merkur in einem Kardinalort, in einem männlichen Zeichen steht, dann werden die geborenen Päderasten. Und zwar derartige, die niemals das Bedürfnis haben, mit Frauen geschlechtlich zu verkehren. Also 100% eindeutig in eine Richtung sexuell orientiert. Und ein zweites Textbeispiel. Sind Sonne und Mond konstelliert, wie eben beschrieben, aber nicht im weiblichen, sondern im männlichen Zeichen. Steht auch die Venus in einem männlichen Zeichen und handelt es sich um die Genitur einer Frau? Dann werden Frauen geboren mit dem Empfindungsleben eines Mannes, die mit den Frauen nach Art der Männer geschlechtlich zu verkehren wünschen. Also wieder etwas umschrieben, aber wir würden sagen, das sind dann Frauen, die in der lesbischen Beziehung die aktivere Rolle einnehmen. Das war alles ganz viel Fachliteratur. Jetzt noch ein Blick in die Unterhaltungsliteratur, wobei Unterhaltungsliteratur natürlich ein bisschen ein weicher Begriff ist, was gehört dazu und was nicht und so weiter. Ich nehme jetzt mal die Fabeln und die Romane und manches mit unter diesen Begriff und beginne mit einigen Aussagen über verschiedene sexuelle Orientierungen, die man beim Menschen findet, die keine Philosophen, keine Mediziner, keine Astrologen sind und sich auch sonst nicht besonders detailliert mit dem Thema beschäftigt zu haben scheinen, aber die doch etwas davon wissen und etwas darüber sagen können. Athenaios in seinem Gelehrtenmal zitiert die Rede eines gewissen Myrtilos und da heißt es: Ihr haltet nach Knaben Ausschau und eifert nur darin eurem Meister der Weisheit, dem Phöniker Zenon, nach, der sich nie mit einer Frau abgab, sondern immer mit Knaben. Also man kennt verschiedene Menschen in seinem Umfeld, in seiner Lebenswelt und dann weiß man auch, wie die sexuell so aktiv sind und macht sich dann seine Gedanken, wie die wohl in ihrer Prägung, in ihrer Neigung, in ihrer Veranlagung sein mögen. Oder Sueton in seinen Kaiserbiografien, hier mal ein Beispiel über den Kaiser Galba. Sueton hat sich immer auch sehr über das Sexualleben der römischen Kaiser interessiert und dazu geschrieben. Und hier schreibt er über Galba: Er war in Liebesdingen mehr dem männlichen Geschlecht zugetan. Mehr dem männlichen Geschlecht. Also nicht nur, wir würden wahrscheinlich sagen, bisexuell mit einem Übergewicht in die eine Richtung, aber eben einem Übergewicht in die eine Richtung und die andere Richtung, die war auch noch vorhanden. Also jemand, der sowohl homosexuell als auch heterosexuell aktiv ist. Ich glaube nicht, dass man voraussetzen kann, dass diese Autoren alle den Fachdiskurs ihrer Zeit oder der eben zitierten Texte genau kannten. Die haben einfach die Augen aufgemacht, haben sich umgeschaut und haben gesagt, ah, der lebt aber so und so und da lässt man das und das kann man da beobachten und das kann man so und so mal formulieren und beschreiben und ausdrücken. Jetzt komme ich noch zu den Liebesromanen. Das ist ja eine ganz interessante Literaturgattung in der Antike. Diese Liebesromane, das war so ein bisschen Rosamunde Pilcher-mäßig. Und die hatten ein großes Ideal, die heterosexuelle Liebe zwischen einem Mann und einer Frau und eine wunderbar romantische Geschichte. Und wenn dann mal eine homosexuelle Person auftaucht, dann ist es eine Nebenfigur. Aber manchmal tauchen die auf. Und hier gibt es eine interessante Geschichte mit dem Titel Daphnis und Chloe von dem antiken Autor Longos, entstanden im 2. Jahrhundert nach Christus. Und diese Figur, die da als Störung sozusagen in das schöne, harmonische, heterosexuelle Bild kommt, ist ein gewisser Gnaton. Und über den heißt es: Weil er von Natur aus ein Knabenliebhaber war und einer solchen Schönheit nicht einmal in der Stadt begegnet war, beschloss er, sich an Daphnis heranzumachen und bildete sich ein, er könne diesen einfachen Geißenbuben leicht verführen. Also Daphnis ist eigentlich derjenige, der für die Chloe vorgesehen ist, und dann kommt der Gnaton, und von dem heißt es dann von Natur aus ein Knabenliebhaber. Eigentlich die Ausdrucksweise, die wir bei Aristoteles gehört haben in diesem Fachtext. Jemand, der also so geboren ist, der das immer schon mit sich bringt. Und ansonsten wird da beim Longos nicht weiter darüber reflektiert. Es ist nur klar, das ist dem bekannt und er rechnet wohl damit, dass die Leser dieser Romane das auch verstehen und wissen, was damit gemeint ist. Und dann bin ich bei meinem letzten Text und der stammt von Phaedrus. Und der ist ähnlich genial wie der Text von Aristophanes. Der ist wirklich in seiner Einfachheit erstaunlich und hat eine interessante Aussage. Ich lese mal diese Fabel und sie stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, was natürlich zeitlich wieder ganz interessant ist, denn aus dieser Zeit stammt auch unser Neues Testament. Es fragte einer: Welcher Plan schuf denn die Lesben und die Schwulen? Antwort gab der Greis, und jetzt kommt die Fabel. Prometheus wieder, der aus Ton das Volk gemacht, hatte jene Körperteile, die man mit dem Kleid schamhaft bedeckt, die Geschlechtsorgane, an einem ganzen Tag gesondert ausgeformt, um sie dann seinen Körpern anzupassen. Da wurde er zum Essen überraschend eingeladen von Dionysos, und von dem vielen Nektar wurden seine Adern ganz durchtränkt. Spät kam er heim auf schwankendem Fuß. Das Herz schon halb im Schlaf und trunken, irrend, fügte er das Jungfraustück ans Männervolk, die Männerglieder an die Frauen. So kommt es, dass jetzt Leidenschaft verkehrte Lust genießt. Also erst werden die Körper geformt, männliche Körper, weibliche Körper. Dann geht er auf die Party, dann kommt er zurück. Dann formt er die Geschlechtsteile bzw. bringt die vorher geformten Geschlechtsteile an den Körpern an. Und weil er sich dabei vertut, kommt es zu dieser Spannung, zwischen dem Körper, der in sich schon sozusagen seine sexuelle Orientierung in sich trägt, und dem Geschlechtsorgan, das jetzt angefügt wird und das nicht dazu passt. Also eine Spannung zwischen biologischer Sexualität und der inneren Orientierung. Und jetzt ist aber Phaedrus nicht wie der Aristophanes des Platon der Meinung, das ist ein Idealzustand, sondern er sagt, das ist verkehrte Lust. Also in der Einfachheit, das müsste man erstmal schaffen, das so auszudrücken, wie er das gekonnt hat. Damit komme ich zum Schluss meines Vortrags noch zu der Frage des Neuen Testaments. Und ich habe ja einleitend die Texte gelesen, die da so umstritten sind. Und man merkt sofort, da ist ja von sexueller Orientierung und diesen ganzen Dingen nicht die Rede. Dafür sind sie viel zu kurz. Und man muss ja auch sagen, das Neue Testament ist kein Lehrbuch über irgendwelche sexuellen, sexualethischen, biologischen, psychologischen oder sonstigen Fragen in dem Zusammenhang. Aber eine Beobachtung, die ich an dieser Stelle doch festhalten würde, lautet: Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass die ersten Christen, die Autoren des Neuen Testaments, jemand wie der Apostel Paulus, dass die nicht gemerkt und nicht gewusst haben sollen, was in ihrer Welt gedacht wurde, und dass die auch nicht, dass die sozusagen die Augen immer fest verschlossen hatten und nicht gemerkt haben, was um sie herum vorging. Einmal, wie Menschen gelebt haben, was man daraus für Schlüsse gezogen hat und was in der Fachliteratur und unter Fachleuten und bis hinein in die Romane und Fabeln darüber gedacht wurde. Es fällt mir ganz, ganz schwer, mir das vorzustellen. Ich finde das historisch total unwahrscheinlich. Jetzt gibt es aber, wenn man das Neue Testament anschaut, darüber hinaus noch ein paar weitere kleine Indizien, die zeigen, dass das wenigstens in Elementen dann doch hier und da im Neuen Testament auftaucht, was man in diesen Texten gefunden hat, obwohl das nicht vergleichbar ist mit der nikomachischen Ethik des Aristoteles oder anderem. Und zunächst mal möchte ich noch darauf verweisen, dass im Judentum Philon von Alexandrien, ein Zeitgenosse des Apostels Paulus, ähnlich gebildet wie der Apostel Paulus, in seinem umfangreichen Werk ohne weiteres zu erkennen gibt, dass er das Gleichnis des Kugelmenschen vom Aristophanes des Platon kennt, nämlich in seinem Text über das kontemplative Leben aus dem ersten Jahrhundert heißt es: Mit Schweigen übergehe ich die Erfindungen der Mythen, so die doppelleibigen Menschen solche Lehren verachten freilich die Anhänger des Mose. Also Philon kennt das nicht nur, die doppelleibigen Menschen, das sind eben die Kugelmenschen aus dem Symposion des Platon, sondern er sagt, das sind die Leute, die sich an Platon halten und an dieses Gleichnis, und wir sind die Juden und wir folgen Mose, und im Pentateuch, in den 5 Büchern Mose, steht eben eine ganz alternative Deutung zur Sexualität. Wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, merken wir, da ist noch ein zweites kleines Indiz, was hier relevant ist, und zwar in Matthäus 19, Vers 12 gibt es ein Jesuslogion, ein Jesuswort. Das geht folgendermaßen: Es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Also die dritte Kategorie, die können wir jetzt hier kurz rauslassen. Die ersten beiden Kategorien unterscheiden zwischen erworbener und angeborener Zeugungsunfähigkeit. Das ist natürlich ganz analog zu der Unterscheidung zwischen erworbener und angeborener sexueller Orientierung. Auch wenn es nicht dasselbe ist, aber das sind dieselben Kategorien, mit denen hier gedacht und sortiert wird. Noch ein kleiner Hinweis. 1. Korintherbrief. Ich habe die Stelle am Anfang schon ganz kurz gelesen. Sie kommt hier noch mal etwas ausführlicher. Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weiche. Also dasselbe Stichwort, das wir bei dem Arzt Soranos haben, der sagt, das sind die passiven Homosexuellen. Also noch Weiche, noch Männer, die mit Männern schlafen, werden das Reich Gottes erben. Mir geht es jetzt nur um eine einzige Beobachtung. Wir haben hier die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Homosexuellen in einem Paulusbrief, genauso wie in vielen antiken Texten zu diesem Thema. Und auch im Blick auf diesen Punkt ist Paulus also ohne weiteres mit der damaligen Denkweise vertraut und hat nicht mit Scheuklappen oder mit festgeschlossenen Augen gelebt oder geschrieben oder gedacht. Und das letzte Indiz, und damit will ich dann auch diesen großen und langen Durchgang durch die Texte schließen. Das ist Römer 1, Vers 23 bis 27. Da spricht Paulus am ausführlichsten über das Thema Homosexualität. Und da haben wir ein interessantes Phänomen, nämlich eine Stichwortverbindung mit einem anderen Text, und zwar mit der ersten Schöpfungserzählung in Genesis 1. Diese Intertextualität, diese Verbindung zwischen zwei Texten durch Stichwortverbindungen, die kann man hier ablesen an den fettgedruckten Wörtern. Also die Ähnlichkeiten und die Bilder und die Menschen und die Vögel und die Kriechtiere, die tauchen bei Paulus auf in Römer 1 und die kommen aus Genesis 1, 26 folgende, die Menschen, die Bilder, die Ähnlichkeit, die Vögel, die Kriechtiere und dann auch das Weibliche und das Männliche und das Männliche und das Weibliche ist bis in den Wortlaut hinein das, was aus der Schöpfungserzählung dann direkt danach folgt, nämlich Gott machte die Menschen in seinem Bilde männlich und weiblich. Und dass Paulus hier so kunstvoll auf die Schöpfungserzählungen der Heiligen Schrift anspielt, das zeigt sehr deutlich, auf welcher Seite er steht bei diesen beiden großen Narrativen. Also dieses eine Narrativ aus der Genesis und das andere Narrativ aus dem Symposion des Platon. Das eine Narrativ von Adam und Eva, die Menschen waren ursprünglich alle heterosexuell, und eine homosexuelle Orientierung ist eine Störung der Schöpfung. Und das andere Narrativ, die Menschen waren von Anfang an heterosexuell und homosexuell. Und eine homosexuelle Orientierung entspricht dem idealen Urzustand des Menschen. Jetzt sind mit diesen kurzen neutestamentlichen Texten, und das finde ich zum Schluss noch wichtig wahrzunehmen, lange, lange nicht alle Fragen beantwortet, die wir heute haben und die wir an diese Texte stellen. Es ist bei Paulus und es ist in Genesis 1 und 2 klar, dass diese große Erzählung von einem idealen Urzustand redet und dass man davon abweichen kann. Aber wenn man die Heiligen Schriften insgesamt in den Blick nimmt, dann weiß man auch, ich glaube, kein Christ würde das jemals bestreiten, dass eine homosexuelle Vergewaltigung viel, viel schlimmer ist als andere Formen der Homosexualität. Es gibt homosexuelle Prostitution, da sind sich auch sofort alle einig und würden sagen, das ist verwerflich, das geht nicht. Es gibt homosexuelle Untreue, auch da würden viele sagen, nicht alle, aber würden viele sagen, das ist ethisch nicht in Ordnung. Und dann gibt es homosexuelle treue Beziehungen. Und das ist das knifflige Thema. Und soweit ich Paulus verstehe, würde er dazu sagen, treue Beziehung ist prima. Aber homosexuelle treue Beziehung ist trotzdem eine Abweichung von der Idee des Schöpfers, wie er sie am Anfang hatte. Ich glaube, das ergibt sich direkt oder indirekt aus Römer 1. Ich komme zu einem Fazit und fasse nochmal zusammen und gebe einen ganz kurzen Ausblick. Also Fazit zu der ursprünglichen These 1. Ich bin mir ziemlich sicher, das Konzept einer nicht frei wählbaren homosexuellen Orientierung war in der Antike weithin bekannt. Auch wenn sich die antiken Erklärungen teilweise erheblich von unseren unterschieden haben. Das ist ja klar, das hat man auf Schritt und Tritt gesehen. Zur zweiten These. Es ist unwahrscheinlich, dass der antike Missionar Paulus nicht bemerkt hat, dass manche Zeitgenossen ungewohnt und dauerhaft homosexuell oder bisexuell orientiert waren und dass Paulus da mit geschlossenen Augen durchs Leben gegangen ist und es einfach nicht mitbekommen hat. Deswegen meine Folgerung, das Argument, die Aussagen des Neuen Testaments zur Homosexualität seien heute nicht mehr anwendbar, da der Antike bzw. dem Paulus das Wissen über sexuelle Orientierung fehlte, ist historisch nicht haltbar. Ich glaube nicht, dass wir dieses historische Argument weiterverwenden sollten. Ich glaube, es gibt andere und bessere Argumente, um mit diesem Thema zurechtzukommen. Und nochmal zu diesen beiden großen Narrativen, die uns auf unserer Reise durch die Texte begegnet sind. Ich habe es mal so formuliert: Während manche griechisch-römischen Zeitgenossen eine homosexuelle Orientierung auf einen idealen Urzustand der Menschheit zurückführten, kann der Jude Paulus in ihr nur eine Schöpfungsstörung gesehen haben. Nota bene, ganz wichtig zum Schluss: Die sensible und schwierige seelsorgerliche Frage, wie man homosexuell orientierten Menschen gerecht wird, ist mit diesem historischen Durchblick natürlich noch lange nicht beantwortet. Das beginnt ja jetzt erst. Und es ist nicht so einfach, dass man jetzt sagt, jetzt haben wir hier das Ergebnis und dann sind wir sofort bei den Handlungsanweisungen für christliches Verhalten in der Gegenwart. Ich kann heute da nicht mehr drüber sprechen, das würde viel zu weit führen. Das Thema des Vortrages hat sich auch hiermit dann sozusagen geschlossen. Ich möchte noch einen ganz kurzen Ausblick geben, in welcher Richtung ich die Lösung sehe, und beziehe mich dabei auf ein Buch von Bernhard Meuser, Freie Liebe über neue Sexualmoral. Es ist in Basel im Fontis Verlag erschienen. Ich finde es aus verschiedenen Gründen sehr, sehr hilfreich und nützlich. Zum einen, weil Bernhard Meuser darin auch berichtet, wie er selber sexuellen Missbrauch erlebt und dann auch verarbeitet hat in seinem Leben. Und zum anderen, weil er an einer Stelle davon schreibt, dass ihm einmal seine Tochter die Frage gestellt hat, was würdest du oder was würdet ihr Vater und Mutter eigentlich sagen, wenn ich euch eines Tages mitteilen würde, dass ich in einer homosexuellen Partnerschaft lebe. Ich glaube, dass das eine ganz gute Testfrage ist. Und an dieser Frage wird auch deutlich, dass man mit den historischen und exegetischen Überlegungen noch nicht am Ziel ist, sondern dass noch ganz viele andere Faktoren hinzukommen müssen. Und das, was mich dann überzeugt hat bei Bernhard Meuser, ist, dass er, nachdem er das mit seiner Frau besprochen hat und sie sich überlegt haben, was wäre dann in einem solchen Fall, wenn er eintreten würde, was wäre unsere Antwort, dass sie sagen, es kann nur eine doppelte Antwort sein. Eine einfache Antwort, das wäre zu wenig. Erster Teil der Antwort: Deine Entscheidung würde uns sehr schwer fallen, denn sie entspricht unserer Meinung nach nicht der göttlichen Ordnung. Aber das kann nicht alles sein. Es muss noch ein zweiter Teil dazukommen, sagt Meuser. Aber du bist und bleibst unser geliebtes Kind und wir werden auch deiner Partnerin, für die du dich entschieden hast, mit echter christlicher Liebe begegnen. Und das finde ich überzeugend. Das zeigt auch, wie schwierig das Thema ist. Das bleibt auch schwierig, das ist auch nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene schwierig, das ist ja im Persönlichen noch viel schwieriger. Und also solange ich mich mit dem Thema beschäftige, ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass man die Schwierigkeiten da wegkriegt, indem man an manchen Stellen historische oder exegetische Abkürzungen versucht. Ich glaube nicht, dass die so tragfähig sind. Und ich glaube, man muss an dieser Stelle einfach damit leben, dass uns das vor ganz existenzielle und komplizierte Fragen stellt. Aber dazu wäre noch ganz viel zu sagen. Dazu ist jetzt nicht mehr die Zeit. Ich bedanke mich für das Interesse und setze hier mal vorläufig einen Punkt.